Ja, wir begrüßen alle ganz herzlich, die auch noch hinzugekommen sind. Und wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Sendschreiben an Smyrna. Wir hatten ja schon eine Einleitung über das erste Kapitel der Offenbarung gehört und auch das Sendschreiben an Ephesus betrachtet. Das hatte der Peter übernommen. Und heute soll es weitergehen mit dem Sendschreiben an Smyrna. In der Offenbarung finden wir den Text in Kapitel 2, ab Vers 8. Ein relativ kurzes Sendschreiben. Ich möchte aber, bevor wir zu diesem Sendschreiben kommen, eine kurze Wiederholung und Rückblick geben auf das, was wir betrachtet hatten. Wir hatten sehr deutlich gesehen in der Einleitung und auch bei dem Sendschreiben an Ephesus, dass es Gottes Botschaft an die Gemeinden ist. Zum einen an die 7 Gemeinden in Kleinasien, die wir uns gleich noch in der Karte nochmal ansehen werden, aber auch für die Gemeinden, die heute existieren. Über alle Zeiten hindurch sind diese Sendschreiben aktuell, hilfreich und sinnvoll für uns. Mehrfach ist in dieser Kapitel 1 beschrieben dass und bezeugt, dass es Gottes Botschaft ist an die Gemeinden. Nicht eine indirekte Botschaft, vielleicht über einen Paulus, einen Petrus, sondern eine direkte Botschaft. Das gibt sicher auch schon zu denken. Und am Ende jedes Sendschreibens folgt dann diese Aufforderung: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und die Brüder haben in den Stunden schon bereits deutlich betont, dass es nicht um ein reines Hören geht. Ein Hinhören in der Bibel ist immer verbunden mit dem Gehorchen, mit der Umsetzung des Gehörten. Und darum geht es auch, wenn wir uns diese Gleichnis, diese Sendschreiben anschauen, dass das, was wir hören, kein Kopfwissen wird, man hat es mal gehört, sondern dass es uns beeinflusst im Leben. Im Jakobusbrief finden wir ja dieses eindrucksvolle Bild: Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und dann wird dieses Bild vom Spiegel verwendet. Geht ein Mann hin und schaut sich in den Spiegel an und dann ist er weggegangen und hat vergessen, wie er ausgesehen hat. Das soll so nicht sein, wenn wir in das Wort Gottes schauen. Wir wollen recht hinhören und wir wollen gehorchen. Es ist Gottes Botschaft an die Gemeinden bis heute und damit ist sie auch aktuell für uns. In den ersten Sendschreiben vor allen Dingen wird die Gemeinde, die Ortsgemeinde, wie sie dann dargestellt wird, als vor allen Dingen als eine Einheit gesehen. Es werden vom Geist Gottes nicht unterschiedliche Gruppen angesprochen, wie in den neutestamentlichen Briefen, wo die Ältesten gezielt angesprochen werden, wo Männer, Frauen gezielt angesprochen werden oder wo sündhaftes Verhalten Einzelner auf den Trapez kommt, sondern in diesem Sendschreiben liegt der Schwerpunkt auf der Beziehung zu Jesus Christus. Und das Herausstellen und auch das Anmahnen der mutmachenden Beziehungen zu ihm. So dürfen wir diese Sendschreiben verstehen. Sie zeigen uns, wie wichtig Jesus die Gemeinde ist, die Gemeinden sind, verbunden aber auch mit der Verantwortlichkeit der Gemeinden und auch der Verantwortlichkeit eines jedes Einzelnen. Denn Gemeinde ist nicht das Gebäude, das gefüllt wird mit irgendwelchen Personen, sondern Gemeinde sind die Personen. Du gehst nicht zur Gemeinde, du bist Gemeinde. Vielleicht dürfen wir uns da auch ganz neu dran erinnern. Eindrucksvoll war dann dieses Bild, was im Anfang des Ephesus-Sendschreiben, aber auch im ersten Kapitel verwendet wird, dass der Menschensohn inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ein sehr eindrucksvolles Bild, das uns deutlich macht, Jesus ist der Mittelpunkt der Gemeinden. Er ist der Mittelpunkt und er muss der Mittelpunkt bleiben. Und es wird deutlich, die Nähe und die Liebe des Menschensohn Jesus Christus zu den Gemeinden, durch alle Sendschreiben hindurch. Er möchte mit ihnen arbeiten, er möchte sie führen, er möchte sie leiten. Und durch alle Sendschreiben ziehen sich vier sehr einprägsame Worte: Ich kenne, fürchte dich nicht, ich weiß, ich werde. Wenn euch die Worte alle merkt, sind wenige, habt ihr schon was mitgenommen. Wir werden im Einzelnen noch darauf hinkommen. Es ist ein deutlicher Trost, eine Hinwendung an die Gemeinden, verbunden auch teilweise mit einer Korrektur. Diese Karte hatten wir uns schon angesehen. Es sind diese sieben Gemeinden, an die die unterschiedlichen Sendschreiben gehen. Johannes war auf der Insel Patmos, heute Griechenland, und die Gemeinden, die Sendschreiben betreffen, befinden sich in der heutigen Türkei. Ephesus hatten wir betrachtet. Smyrna liegt 55 Kilometer nördlich von Ephesus. Und wir finden in der Bibel keine weiteren biblischen Berichte zu Smyrna. Es ist eine Hafenstadt, auch wie Ephesus. Und heute heißt die Stadt Izmir. Ich möchte jetzt auch nicht geschichtliche Dinge da noch mit hineinbringen. Wenn die Bibel da nicht weiter darauf eingeht, dann denke ich, brauchen wir uns heute damit auch nicht zu beschäftigen. Man kann vermuten, dass die Christen in Smyrna durch das Reden von Paulus zum Glauben gekommen sind. In Apostelgeschichte 19 finden wir so einen Hinweis, dass Paulus 2 Jahre in Ephesus war, 55 Kilometer entfernt. Und dann heißt es dort, alle, die in Asien wohnten, hörten das Wort des Herrn. Könnte sein, dass das durch die Verkündigung des Paulus dann zu dieser Gemeindebildung in Smyrna kam. Aber wie gesagt, es gibt keine näheren Hinweise im Wort Gottes. Lesen wir jetzt den Text aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Recht wenige Verse, ein kurzes Sendschreiben, das kürzeste, das wir haben. Deswegen bin ich dankbar, dass man mir das zugeteilt hat. Aber inhaltsreich ist es trotzdem. Ich lese den Text vor. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satan. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Was denkt ihr, wenn ihr so eine Beschreibung von einer Gemeinde hört? Als ich den Text zugeteilt bekam, war ich auch ein bisschen erschrocken. Was soll man da jetzt sagen? Kann man sich da hineinversetzen? Wir haben gehört, dass Smyrna eine Hafenstadt war. Und Hafenstädte bedeuteten in der damaligen Zeit Wohlstand und gutes Leben, weil da die Post abging. Da war Leben, da war Handel, da war Geld unterwegs. Und dann lesen wir hier die Christen in Armut. Wenn wir das einmal so zusammenstellen, was wir von Smyrna lesen, dann müssen wir erschrecken. Das Gegenteil von Wohlstand und gutem Leben erlebten die Christen in Smyrna. Ihre Lebenssituation ist dramatisch. Drangsal, Armut. Die wörtliche Übersetzung wäre eigentlich bettelarm oder mittellos. Ist einer von uns schon mal arm gewesen oder ist arm, das mag sein. Aber bettelarm und mittellos, das ist schon dramatisch. Wie gestaltet man sein Leben? Und dann kommen Lästerungen der Umgebung hinzu. Dann kommen Leiden um des Glaubens willen hinzu. Man wird ins Gefängnis gesteckt, erlebt Prüfungen und erlebt den Tod. Wir können uns in diese Situation sicher schwerlich bis gar nicht hineinversetzen. Die Christen haben nichts Erstrebenswertes in Smyrna. Und doch wird in dem Sendschreiben deutlich, sie haben alles. Sie haben alles, weil sie treu auf ihren Herrn schauen und der Herr ihnen Trost und Hoffnung gibt. Es ist die Botschaft des Herrn Jesus, der in diesem Sendschreiben immer wieder in den Versen aufleuchtet, der sich in dem ersten Vers vorstellt als der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Jesus Christus sagt, seht, ich bin vorangegangen. Ich habe es erlebt und gesiegt. Das Tal, das ihr jetzt durchschreiten müsst, führt auf herrliche Höhen. Armut, ihr seid reich, ihr seid geistlich reich, dafür garantiere ich, denn die Situation wird sich wenden, wenn ihr aus Smyrna gehen müsst. Die Armut ist irdisch, der Reichtum ist himmlisch und ewig. Machen wir uns da noch Gedanken drüber? Ich muss es überlegen, was wir alles anstrengen, um reich zu werden, kann man vielleicht nicht sagen, aber um ein gutes Leben zu führen. Wir haben uns gut hier eingerichtet, so dächte des Manfred Siebald. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Gibt das nicht vielfach auch unsere Situation wieder, dass wir über der Fülle, dem Reichtum, den wir haben, genießen dürfen, unseren Herrn aus dem Auge verlieren können? Möge es nicht so sein, sondern mögen wir, wie die Christen in Smyrna, treu unseren Herrn anschauen. Treu ihm folgen, auch in schwierigen Zeiten und Situationen, wie sie die Christen in Smyrna erlebt haben. Und der Herr ruft ihnen dieses Fürchte dich nicht zu. Fürchte dich nicht heißt, keine Angst vor dem, was äußerlich auf dich zukommt. Du hast innerlich jemanden, der dir zur Seite steht. Du stehst auf der Seite des Siegers. Ist uns das bewusst, auch in den Kleinigkeiten, die wir vielleicht erleben, wenn wir vielleicht ein bisschen bedrängt werden, ein bisschen gehänselt, ein bisschen ausgelacht werden? Wir stehen auf der Seite des Siegers. Und er macht ihn in seinen mutmachenden Worten in diesem Sendschreiben auch deutlich, die Drangsal ist begrenzt. Ich sorge dafür, dass sie nicht ausufert. Ich habe das in der Hand. Und ich werde euch den Siegeskranz des Lebens geben. Seid treu bis zum Tod. Der Siegeskranz des Lebens ist nicht der Kranz, der auf das Grab gelegt wird. Der Siegeskranz des Lebens ist etwas Ewiges. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Und er macht deutlich, wer überwindet, wer durchsteht, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Hier wird ein neuer Begriff in der Bibel eingeführt, der zweite Tod. Vielleicht können wir als Christen uns darunter schon etwas vorstellen. Wir werden gleich noch einmal darauf zurückkommen. Die Botschaft des Jesus Christus für die Gemeinde in Smyrna ist, es gibt Lohn für die Überwinder. Es gibt Lohn für die, die weiterhin treu zu ihm stehen und Treue ist ein großes Schlagwort für die Gemeinde und es ist der Zustand der Gemeinde im Verhältnis zum Herrn Jesus. Prüfen wir unsere Treue. Verlassen wir ganz kurz Smyrna und schauen in unsere Zeit. Das, was wir uns in Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen können, ist Wirklichkeit in vielen Ländern dieser Erde. Und fast wie ein Gürtel ist das so um den Globus geschnallt, die Länder, in denen Christen verfolgt werden. Das Bild hängt noch hinten an der Pinnwand. Und wir haben es sicher auch das ein oder andere Mal gesehen. Open Doors ist eine internationale Gesellschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das anzuprangern und deutlich zu machen und weltweit den Finger zu erheben. Verfolgung heute, die Drangsal der Christen heute, wie damals, hat viele Gesichter. Ich habe die harmlosesten Bilder rausgesucht. Versammlungsstätten werden verwüstet, verbrannt. Symbole und Kreuze, Bibeln werden verbrannt. Christen kommen ins Gefängnis durch erfundene Anklagen. Christen erleiden wegen ihres Glaubens den Tod. Es berührt uns. Was sollen wir beten? Wie sollen wir damit umgehen? Wir müssen diesen Geschwistern beistehen im Gebet. Der Einzige, der es nachempfinden kann, ist der Erste und der Letzte. Der tot war und wieder lebendig wurde, er kann das nachempfinden, denn er hat auch diese Zeiten vorausgesagt. Damit ist das fast Normalfall in vielen Ländern. Und auch wir könnten nicht verschont bleiben, wenn man mal davon absieht, dass wir in dem sogenannten Dritten Reich ja auch ganz kurz vor dieser Katastrophe standen. Und viele Menschen haben es an ihrem eigenen Leib schon erlebt. Sie werden ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Und gerade in solchen Zeiten gilt sein Beistand. Ich möchte nochmal diese vier Worte in Erinnerung rufen, die der Geist Gottes und der Menschensohn zuruft, der Gemeinde in Smyrna und uns. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich. Ich werde, ich weiß. Und das ist eine Botschaft wundervoller Zuversicht auch für uns, dass wir es mit so einem Herrn zu tun haben, der sich so um Einzelne, auch um einzelne Gemeinden, um einzelne Personen kümmert, dass wir mit seinem Beistand auch in schweren Zeiten rechnen dürfen. Ich bin immer beeindruckt von einem Mann, der vor 75 Jahren in Deutschland gelebt hat, und die Schrecken der Verfolgung am eigenen Leib verspürt hat. Wir kennen den Namen sicher alle, Dietrich Bonhoeffer. Und in diesen Zeiten, in denen er inhaftiert war, schrieb er dieses eindrucksvolle und zu Herzen gehende Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Wir wollen gemeinsam die erste Strophe und den Refrain jetzt singen. 493 ist das Lied. Auch beeindruckend, wie Bonhoeffer das dort im Kerker dichten konnte. Dass er das so erlebte, die Nähe Gottes, ganz persönlich. Und das hat unser Herr zugesagt, auch den Christen in Smyrna und allen Gemeinden, die weltweit verfolgt werden. Wie sieht es bei uns aus in Deutschland? Ich habe in das Grundgesetz reingeschaut, was haben wir für Freiheiten in unserem Land. Jetzt steht noch drin in der Verantwortung vor Gott und den Menschen im Grundgesetz. Wir unterstehen dem Schutz der staatlichen Gewalt. Niemand darf wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Ansichten benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Freiheit des Glaubens und des religiösen Bekenntnisses ist uns zugesichert. Ungestörte Religionsausübung. Wir dürfen in Wort und Schrift unseren Glauben, die Botschaft verbreiten. Und auch das Schöne, wir dürfen uns versammeln. Waffen brauchen wir ja keine. Ist das nicht ein Grund, dankbar zu sein? Ganz neu dankbar zu sein, dass wir in so einem Land leben dürfen? Wenn wir das nächste Mal dann über die Steuern schimpfen, dann denken wir daran, es dient zu unserem Schutz. Zurück zu Smyrna. In diesem Sendschreiben wird noch etwas deutlich. Es gibt einen Kampf zwischen Finsternis und Licht. Satan, der Teufel, der große Widersacher, ist Realität. Das heißt aber auch, die Gemeinde steht im Kampf. Denn der Leuchter, und das macht die Beschreibung im ersten Kapitel deutlich, ist Teil des Lichtes, der goldene Leuchter. Er leuchtet in dieser Welt und steht damit im Fokus der Finsternis. Satan ist Realität bis heute. Der Widersacher ist aktiv, vielfach im Hintergrund und vielfach benutzt er Menschen. Wir sehen das hier in Smyrna, wo das beschrieben ist, die Synagoge des Satans. Sie zeigt aber auch deutlich, dass hinter manchen scheinbar menschlichen Aktivitäten einer steht, der Widersacher Gottes. Und es gibt diesen Kampf Licht und Finsternis nicht nur auf dieser Erde. Das macht uns das Bild von den Sternen, die der Herr in der Rechten hat, auch deutlich. Das sind auch Lichtkörper, die aber deutlich machen, dass es eine Ebene gibt außerhalb unserer Erde, in der Himmelswelt, die Sterne in seiner Hand, die Engel, die auch in diesem Kampf stehen und diesen Kampf auf einer ganz anderen Ebene führen, als wir jemals könnten. Das ist ein ganz wunderbarer Blick, den uns hier der Geist Gottes eröffnet, denn gegen den Mächtigen der Finsternis können wir wenig ausrichten. Aber Gott hat dienstbare Engel auch für uns bereitet, die diese Themen in der himmlischen Welt oder ja, verdrängten Welt himmlischer Art auch übernehmen für uns. Smyrna erhält dann diesen Hinweis, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Eine wunderbare Hoffnung, zu der der Apostel Jakobus uns etwas geschrieben hat. Und es wird deutlich, dass dieser Siegeskranz auch uns betrifft. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Schön, dass du den Herrn Jesus liebst. Dir steht der Siegeskranz des Lebens zu. Du wirst ihn empfangen, wenn du bei ihm bist. Und dann noch der Hinweis, wer überwindet, wird keinen Schaden leiden vor dem zweiten Tod. Jetzt kommt eine weitere dramatische Schilderung, was dieser zweite Tod ist, in Offenbarung 20, die Verse 12 bis 15. Ich möchte für alle Christen vorwegnehmen, der letzte Vers ist eigentlich der wichtigste für uns. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Das ist eigentlich die dramatische Endstation für Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, die dieses Angebot nicht angenommen haben. Und wenn wir vom Tod sprechen, dann meinen wir ja landläufig die Beendigung des irdischen Lebens. Das ist grundsätzlich richtig. Aber der irdische Tod ist doch das Ende der Entscheidungsmöglichkeit. Und das ist viel dramatischer. Nach dem irdischen Tod ist keine Entscheidung mehr möglich. Dann steht der zweite Tod aus, wie es hier beschrieben wird. Und dann kommt dieser mutmachende Vers für uns, der ist indirekt ausgedrückt. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Lesen wir es einfach andersrum. Und wenn jemand geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, kam er in die Herrlichkeit beim Herrn. Wunderbare Hoffnung, der zweite Tod hat keine Macht über sie. Am Schluss der Offenbarung spricht Jesus noch etwas aus, was wertvoll ist auch für uns, auch mutmachend für die Zeit. Und ich glaube, wir dürfen diesen Text in Offenbarung 22, Vers 16 auch auf dieses Sens schreiben und die Botschaft für uns beziehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Schön, dass wir das in Anspruch nehmen durften und dürfen. Wenn jemand hier ist, der das noch nicht getan hat, noch ist Zeit. Noch ist Gnadenzeit, noch ist Möglichkeit, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Bitte denkt darüber nach. Jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem Sendschreiben an Smyrna. Aber in der Firma lernt man immer, wenn man nicht auskommt, sollte man immer noch so ein paar Folien in der Hinterhand haben, damit man die Stunde füllen kann. Ich hatte fast nicht gedacht, dass ich heute noch dazu komme. Ich möchte die Folie aber jetzt noch ansprechen. Vielleicht machst du dir auch Gedanken, in den Sendschreiben finden wir ja diese vielleicht auf den ersten Blick merkwürdige Anrede, in allen Sendschreiben, dem Engel der Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, schreibe. Die Frage ist jetzt, wer oder was ist der Engel der Gemeinde? Hat der Engel eine Verantwortung für die Gemeinde? Wer ist der Engel der Gemeinde? Ich möchte jetzt nicht nachfragen, wer sich da schon mal Gedanken gemacht hat, sondern einige Punkte uns zeigen, die uns helfen können. Jetzt haben wir ein Problem. Es gibt keine direkten biblischen Erläuterungen oder Parallelberichte, die uns zeigen, der Engel der Gemeinde hat die und die Bedeutung, er hat die und die Aufgaben, er hat die und die Verantwortung. Das heißt, wir sind auf das angewiesen, was wir in den ersten beiden Kapiteln des Buches der Offenbarung finden, weil dort der Engel der Gemeinde beschrieben ist. Johannes sah ja dieses Bild, und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das Bild im Auge haben, dass er sich umwandte und sieben goldene Leuchter, die Gemeinden, und inmitten der Leuchter einen, gleich dem Menschensohn, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und dann finden wir erst in Offenbarung 1, Vers 20 die Erklärung des Herrn Jesus, was das Geheimnis der sieben Sterne, die auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Der Jesus erklärt also dieses Symbol. Zum einen der goldenen Leuchter sind Gemeinden und das Symbol der Sterne, es sind Engel. Und dann sagt er weiter in dieser Anrede, dem Engel der Gemeinde schreibe, dies sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Jesus hält die Sterne in seiner Rechten und wandelt inmitten der Gemeinde, ein eindrucksvolles Bild. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, auch in Brüderkreisen. Und ich möchte vier Versionen vor uns stellen. Und ihr könnt dann selber prüfen, wie die Christen in Beröa, was für euch die bessere Auslegung ist oder die sinnvollere. Ich möchte betonen, alle diese Auslegungen sind nicht unbiblisch. Sie sind auch nicht irreführend. Sie betonen teilweise besondere Aspekte oder verstärken die Botschaft, die in den Sendschreiben gesagt wurde. Und sie haben sicher und sind sicher aus gutem Grund vielleicht auch von den Brüdern entsprechend auch festgelegt oder entwickelt worden. Der Engel der Gemeinde, Stern in seiner Rechten. Der erste Ansatz ist, man sagt, die Sterne, die Engel in seiner Hand, das ist symbolisch zu verstehen. Symbolisch heißt, es ist ein Sinnbild für die personifizierte Verantwortung jedes Einzelnen. Das klingt jetzt kompliziert, aber man macht damit deutlich, dass, was am Ende des Sendschreibens gesagt wird, dass wir hören sollen auf diese Botschaft, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, dieser Engel soll dafür stehen, für die einzelnen Glieder der Gemeinde und die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Das ist im Grunde genommen selbstverständlich, weil der letzte Vers in den einzelnen Sendschreiben das sowieso aussagt. Oder man geht sogar noch weiter und sagt, es ist symbolisch, die Engel sind die Verantwortlichen, die Leiter, die Ältesten der Gemeinde. Die haben eine übergeordnete Verantwortung und sind damit die Engel der Gemeinden. Ich möchte beide Dinge zusammenfassen und einige Schwächen aufzeigen, die in dieser Auslegung beinhaltet sind. Der Herr Jesus erklärt das Symbol der Sterne und als Engel. Und in der Auslegung macht man aus den Engeln ein neues Symbol und sagt, Älteste oder die personifizierte Verantwortung jedes Einzelnen steht für einen Engel. Das ist schon schwierig nachzuvollziehen. Das andere ist, der Menschensohn wandelt durch die Gemeinden und hält in der Rechten dann die Leiter der Gemeinde oder die personifizierte Verantwortung jedes Einzelnen. Das heißt, die gehören doch eigentlich in die Gemeinde hinein. Wieso können sie da herausgehoben sein? Wieso sind sie nicht Teil? Sie müssen doch Teil dieser Gemeinde sein. Denn die Ältesten oder Verantwortlichen oder auch jeder Einzelne kann ja nicht außerhalb der Gemeinde stehen. Von daher sind für mich diese Auslegungen nicht das, was ich in diesen Worten sehen möchte. Die wörtliche Auslegung geht dahin, dass man sagt, der Herr Jesus hat gesagt, es sind Engel, und dann sind es auch Engel. Das ist für mich erstmal der naheliegende Ansatz, denn die Bibel wörtlich zu nehmen, kann nicht falsch sein. Dann kann man sich überlegen, welche Aufgaben können dann die Engel haben der Gemeinde? Die einfachste Lösung wäre und könnte annehmen, was auch in anderen Bibelstellen ja uns geläufig ist, dass die Engel die Botschaft an die unterschiedlichen Gemeinden der 7 Gemeinden in Asien einfach überbringen. So wie sie die Botschaft den Hirten auf dem Feld gebracht haben, den Frauen am Grab und anderen Personen auch die Botschaft übermittelt haben. Hat eine kleine Schwäche, die Entfernung zwischen Patmos und Asien war ja nicht allzu groß und es waren Schiffwege möglich, sodass man das hätte schicken können. Aber vom Grundsatz her wäre das eine Auslegung, die zumindest wörtlich wäre und auch wörtlich umgesetzt werden könnte und aus diesem Grund auch Sinn machte, weil es sich auf die Worte des Herrn Jesus betrifft. Die andere Möglichkeit, die in der wörtlichen Auslegung liegt, und ich denke, das ist eine, die können wir sicher nicht in aller Tiefe jetzt betrachten, ich möchte aber einige Punkte dazu auflisten. Der Engel der Gemeinde ist der, der die Gemeinde in der unsichtbaren Welt vertritt. Das klingt jetzt recht kompliziert. Die Frage ist, gibt es dafür Beispiele? Es gibt kein direktes Beispiel, es gibt ein indirektes Beispiel im Buch Daniel. Letzten Kapitel haben wir auch prophetische Aussagen. Und dort finden wir in Daniel 9, dass Daniel eine besondere Erscheinung hatte. Der Engel, oder es wird hier gesagt, der Mann Gabriel, ist ihm in einem Gesicht erschienen und hat ihm eine besondere Botschaft gebracht. Und ich möchte einen Teil dieser Botschaft vorlesen, Daniel 10, Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhöht worden. Und jetzt kommt eine Passage, die nachdenkenswert ist. Aber um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Vielleicht einmal übersetzt mit meinen Worten. Der Engel kommt zu Gabriel, er hat aber eine Baustelle verlassen. Er hat einen Kampf zu führen mit dem Fürsten des Königreiches Persien, das heißt einer übergeordneten dämonischen Macht in den Himmelswelten, und hat für Daniel diese Baustelle verlassen und er muss danach zurückgehen. In Daniel 10, Vers 20 wird das nochmal bekräftigt. Da sprach er, hast du erkannt, worum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet wird. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beigestanden hat, als nur Michael, euer Fürst. Der Erzengel Michael wird hier als Fürst des Volkes Israel gesehen. Schon eindrucksvolle Worte, die hier gefasst werden. Kapitel 12, Vers 1 wird das nochmal bekräftigt. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Ein Engel, der für die Belange des Volkes Israel eintritt, im Kampf, Macht und Finsternis. Vielleicht war das jetzt etwas viel und etwas kurz, aber es ist nachdenkenswert. Und ich glaube, gerade wenn wir das Sendschreiben von Smyrna betrachten und uns deutlich machen, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis andauert, dann ist diese Auslegung sicher eine überdenkenswerte. Dass Gott seine Engel einsetzt, um die finsteren Mächte im Zaum zu halten. Und das kann uns froh machen. Eine überordnete Autorität, der Erste und der Letzte, der Sieger ist. Er hat den Sieg davongetragen, aber der Sieg ist noch nicht vollendet. Das wird noch kommen und davon berichten ja die weiteren Bücher im Buch der Offenbarung. Nehmt diesen Gedanken einfach mit. Die Engel sind in der Rechten des Menschensohns. Das macht uns doch deutlich, dass er diese Machttaten steuert und dass er die Macht hat. Die Engel agieren nicht planlos. Gott führt sie durch seine Rechte. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Auch wir werden geführt durch ihn, durch seine Liebe. Und das ist dem Sendschreiben an Smyrna, denke ich, auch deutlich geworden. Gottes Botschaft für die Gemeinde. Gottes Botschaft für dich. Du bist nicht allein, du bist an seiner Seite.